Ich freue mich, dass ich die Predigt halten darf, denn die Botschaft, die in dem Text steckt, die ist wirklich, wirklich wichtig für uns. Wir haben hier die zweite Kerze brennen, heute ist schon der zweite Advent. Es geht unheimlich schnell, muss ich sagen, für mich dieses Jahr Richtung Weihnachten zu. Und ich habe euch letzte Woche in der Einleitung schon gefragt, was für euch der erste Advent ist oder heißt. Habe euch gesagt, der erste Advent steht für Ankunft, die Ankunft Jesu in Bethlehem. Und der zweite Advent, der lenkt unseren Blick auf die Verheißung, dass Jesus Christus eines Tages zurückkehren wird, um sein Reich zu vollenden. Und ich finde es wunderbar, wie das der Herr geführt hat, denn die Predigt heute, die passt ganz genau dazu. Es ist eigentlich eine Adventspredigt. Dieser Advent bezieht sich ja auf die Geburt Jesu an Weihnachten. Aber was viele vergessen, er steht auch besonders für seine zweite Wiederkunft, die noch aussteht. In der christlichen Tradition ist Advent eine Zeit des Wartens und der Vorbereitung auf diese ganz wichtigen Ereignisse, Geburt und Wiederkunft Jesu. Ich wollte euch gerne fragen, ob jemand von euch einen Adventskalender hat zu Hause. Man muss sich nicht schämen, wenn man auch ein Erwachsener ist, kann man einen haben. Katharina hat einen, Anna hat einen, Susanne, Eileen, schön. Du auch? Jetzt kommen wir langsam aus der Deckung hervor. Warum hast du ihn? Darf ich euch das fragen? Warum benutzt ihr diesen Adventskalender? Denn Jesus ist doch schon geboren. Aber dieser Adventskalender, der soll uns jeden Morgen ein kleines Stück näher an dieses Ereignis bringen, oder? An dieses Kommen, an diesen 24. Da ist ja dann auch meistens das größte Geschenk drin. Und jedes Türchen, das wir öffnen, ist ein Schritt hin zu diesem Ereignis. Und hinter jedem Türchen ist eine kleine Überraschung versteckt, einfach als Zeichen der Vorfreude und auch der Hoffnung auf dieses Ereignis. Und so wie Kinder, aber auch vielleicht wie Erwachsene, jeden Tag ganz gespannt darauf warten, was wohl hinter dem nächsten Türchen ist, genauso sollen wir auch auf das zweite Kommen Jesu warten, gespannt, mit Vorfreude. In der Krippe hat sich der Höchste erniedrigt und wurde uns Menschen gleich, um uns Rettung zu bringen. Und er wird wiederkommen als Herr aller Herren und König aller Könige, so sagt uns das sein Wort. Und jedes Türchen am Adventskalender soll uns auch daran erinnern, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren sollen. Nämlich, Jesus kommt wieder, um sein Reich zu vollenden und alle, die er erkauft hat, nach Hause zu führen. Und darum geht es heute im Thema der Predigt. Ich habe es überschrieben mit der Frage, wartest du auf das Kommen des Herrn? Viele von euch werden hoffentlich sagen, ja. Und falls du die Frage mit ja beantwortest, wie und mit welcher Einstellung und welcher Hingabe wartest du auf das Kommen des Herrn in Herrlichkeit? Wenn wir ehrlich zu uns sind, zumindest ich kann sagen, muss ich zugeben, ich warte nicht gerne. Warten nervt. Es ist einfach was Lästiges. Und die Kultur, die westliche Kultur und die Zeit, in der wir leben, die will nicht warten. Das sehen wir schon, um bei Weihnachten zu bleiben, im Oktober, wenn die ersten Lebkuchen im Regal stehen. Überall gibt es auch Fastfood-Läden. Das geht schneller als das Essen, langsam auf die altmodische Art und Weise zuzubereiten. Oder Mit einer Kreditkarte kann ich mir heute Dinge kaufen, ohne sparen zu müssen. Wir brettern mit ganz hoher Geschwindigkeit über die Autobahn. Wir haben Handy, können ganz schnell miteinander kommunizieren. Wir wollen nicht mehr warten auf andere. Viele haben es gar nicht mehr gelernt zu warten oder haben es vielleicht sogar verlernt. Und es zeigt uns schon, geistlich betrachtet, unser Herz, wie ungeduldig und selbstsüchtig das ist. Ich will es jetzt sofort. Wenn wir aber in die Bibel schauen, dann gehört Warten zu dem, wozu wir Gläubigen aufgerufen sind. Wenn ihr Zeit habt, lest mal Hebräer 11. Da wird von vielen Gläubigen aus dem Alten Testament berichtet, die auf die verheißenen Segnungen Gottes lange warten mussten, bis sie sich erfüllten. Warten, geduldig sein, gehört zum Christsein. Und Jesus ruft seine Jünger heute im Text in Lukas 12 dazu auf, wachsam zu warten. Denn obwohl uns allen klar ist, dass Christus auf die Erde zurückkehren wird, um als Messias zu herrschen, kann es noch einige Zeit dauern, bis das geschieht. Wir haben das in der Einleitung gehört. Wir sehen in vielen Texten in der Bibel, dass es eine Wartezeit bis zum zweiten Kommen Jesu geben wird. Und die Geschichte bestätigt uns das. Die Christenheit wartet jetzt schon über 2000 Jahre auf seine Wiederkunft. Wenn wir das Neue Testament von Anfang bis zum Ende durchgehen, erkennen wir, dass es durchzogen ist von dem Gedanken des Wartens auf sein Kommen. Ich habe das mal gegoogelt und in den insgesamt 260 Kapiteln vom Neuen Testament wird das Kommen Jesu 318 Mal erwähnt. Das zweite Kommen. Zeigt dir das nicht, wie wichtig das ist, dass wir auf ihn warten? Das gesamte Kapitel 12 vom Lukas-Evangelium bezieht sich auf unseren Dienst und wie wir diesen Dienst tun. Man könnte das Kapitel auch überschreiben, wie und wofür lebe ich als Christ? Wir haben darin bereits gelernt, dass wir uns nicht so viel mit materiellen Dingen beschäftigen sollen, sondern mit den himmlischen. Und auch in unserem heutigen Text ab Vers 35 werden wir spätestens im zweiten Teil mit der Frage konfrontiert, ob wir Diener sind, die sich mit der Verwaltung ihres eigenen Reiches beschäftigen, oder ob wir uns mit dem König, der doch bald kommt, und seinem Reich auseinandersetzen. Jesus möchte jedenfalls, dass wir die Zeit bis zu seiner Wiederkunft für das Reich Gottes nutzen. Unsere Gedanken, die sollen sich nicht um uns drehen, sondern darum, dass er bald wiederkommen wird. Er möchte, dass unser Herz wie ein Kompass auf seine Wiederkunft ausgerichtet wird und dass wir, bis er kommt, treu und voller Hingabe uns nach ihm ausstrecken. Wir sollen wie Diener sein, die ihren Herrn erwarten, und wie Verwalter, die in der Zeit, in der er nicht da ist, verantwortungsvoll mit den Aufgaben und der Verantwortung umgehen, die er ihnen anvertraut hat. Man kann diesen Text in zwei Abschnitte unterteilen. Und diese zwei Abschnitte, die sollen die Ausrichtung unseres Glaubens beschreiben. In den Versen 35 bis 40 finden wir die Ausrichtung auf Christus und sein zweites Kommen. Und dann die Verse 41 bis 48, da geht es um die Ausrichtung auf den Dienst für Gott, heute in unserer Gegenwart. Und diese beiden Perspektiven, Ausrichtung auf Christus und Ausrichtung auf Dienst, die hängen ganz eng miteinander zusammen. Denn das, was du über deine Zukunft glaubst, entscheidet darüber, wie du heute lebst. Das, was du über deine Zukunft glaubst, entscheidet darüber, wie du heute lebst. Denk mal darüber nach. Ich werde jetzt als erstes die Verse 35 bis 40 behandeln und davor lese ich sie. Lukas Kapitel 12, die Verse 35 bis 40. Eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter brennend. Und seid Menschen gleich, die ihren Herrn erwarten, wenn er von der Hochzeit aufbrechen wird, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Glückselig sind jene Knechte, welche der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und sie zu Tisch führen und hinzutreten und sie bedienen. Und wenn er in der zweiten Nachtwache kommt oder in der dritten Nachtwache kommt und sie so findet, glückselig sind jene Knechte. Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb käme, so würde er wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Punkt 1. Wir sollen unseren Herrn wie Diener erwarten. Jesus spricht zu seinen Jüngern, die Volksmenge ist noch um ihn herum, so hat es Kapitel 12 begonnen. Und jetzt möchte er in diesem Text die Zuhörer auffordern, wachsam zu sein, sich bereit zu machen, auf sein Kommen auszurichten. Und dafür verwendet er zwei Bilder. In Vers 35 heißt es, eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter brennend. Und dann in Vers 40 betont er, dass die Jünger bereit sein sollen, bereit sein auf sein Kommen. Jesus benutzt das Bild von Knechten. Heute wird man sagen, Dienern, die auf ihren Herrn warten, der für eine Hochzeit verreist ist. Und jüdische Hochzeiten, die fanden nicht wie bei uns so an einem Nachmittag und Abend statt, sondern die konnten tatsächlich mehrere Tage dauern. Und deshalb war auch nicht genau klar, wann der Hausherr wiederkommt. Es hing einfach von der Stimmung auf diesem Fest ab. Und Jesus benutzt jetzt hier ein Bild von Dienern, die damit beschäftigt sind, tatsächlich beschäftigt, sich auf die Rückkehr ihres Herrn vorzubereiten. Nicht nur zu warten, bis er kommt, sondern sich darauf vorzubereiten. Und in diesem Text sehen wir, dass sie sich ihr langes Gewand an den Hüften hochbinden, damit es bei der Arbeit nicht stört. Und jeder hält auch eine brennende Lampe in der Hand und sie erwarten, wenn wir das hier so sehen, jeden Augenblick das Kommen des Herrn. Sie sind konzentriert auf diese Tür, auf diesen Moment, in dem ihr Herr eintreten wird. Das wollen sie auf keinen Fall verpassen. Sie warten auf ihn und sind bereit für seine Ankunft. Und während dieser Wartezeit müssen sie die Gewänder, die vielleicht verrutscht sind, wieder neu befestigen. Und auch die Lampen benötigen immer wieder neues Öl, damit sie am Brenner bleiben. Und dieses Bild vom erleuchteten Haus in der Dunkelheit mit den wartenden Dienern, die sich auf das Kommen ihres Herrn vorbereiten, das ist auch ein schönes Bild für die wartende Gemeinde, die in dieser Welt sich für ihren Herrn gürten soll, also dienen und dabei leuchten soll. Damals in Palästina trug man lange Kleider, auch die Männer, die gingen bis runter zum Boden. Und die mussten für die Arbeit mit dem Gürtel hochgebunden werden, damit man einfach Bewegungsfreiheit hat, wenn man kämpft oder arbeitet oder auf Reisen ist. Und wenn Jesus uns auffordert, die Lenden zu gürten, dann ist das wie eine Aufforderung, alle Kräfte zu bündeln. Es ist wie ein Bild für Konzentration oder auch Sammlung oder Hingabe. Wir brauchen Konzentration auf das Wesentliche. Denn gerade in unserer Nachfolge und in unserem Dienst für Jesus Christus gibt es ständig die Gefahr, abgelenkt zu werden durch die Welt, die so viel Zerstreuung für uns hat. Aber als Nachfolger sollen wir uns auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich würdig zu leben, fokussiert auf Jesus, auf sein Reich und auf sein Wort. In diesem Kapitel, im 12., in dem wir uns befinden, spricht Jesus darüber, wie leicht wir uns durch Sorgen, durch Unruhe, Ängste oder auch Materialismus ablenken lassen können. Jesus kennt uns gut, er kennt uns durch und durch, und deswegen ermahnt er auch in Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Das soll unser Ziel sein, die Konzentration auf das, worauf es ankommt. Wir sollen alle unsere Sinne, aber auch unsere Fähigkeiten bündeln, damit sie sich nicht zerstreuen, sondern im Reich Gottes dienen. Das bedeutet, konzentriert und hingegeben sein für Jesus, auch in deiner Gedankenwelt und auch in deiner ganzen Gesinnung. Ich weiß, wie schnell man beim Warten auf etwas die Konzentration verlieren kann. Die Gedanken fangen an abzuschweifen. Auch im Gottesdienst passiert es. Aber auch beim Warten wird die Liebe zu Jesus und seinem Wort und zur Gemeinde manchmal ein bisschen erkalten können. Aber die Gemeinde ist doch unsere geistliche Heimat. Wir gehen doch als Brautgemeinde unserem Herrn entgegen. Und für uns, für die Gemeinde, für dich wird doch Jesus auch wiederkommen. Und deshalb dürfen wir nicht zulassen, wir dürfen nicht zulassen, dass weltliche Interessen in unserem Leben, aber gerade auch in der Gemeinde, Vorrang bekommen. Denn die Dinge, die eigentlich unwichtig sind, nebensächlich, belanglos, sie verbrauchen viel Kraft. Und deshalb ist es für uns Christen, aber auch für unsere Gemeinde immer wieder wichtig, dass wir uns fragen, was ist das Wesentliche in der Nachfolge Christi? In meinem Christsein, auch in unserer Gemeindearbeit. Was ist denn der wichtigste Auftrag für uns? Haben wir uns als Gemeinde oder ich mich als Gläubiger schon zu sehr zerstreuen lassen mit so vielen Dingen, die mich beschäftigen? Versinke ich im Aktivismus und meine, für meinen Herrn so tätig zu sein? Aber in Wirklichkeit habe ich mich längst verzettelt mit so vielen Dingen und habe den Herrn Jesus Christus und sein Evangelium nicht mehr klar und deutlich in der Mitte meines Lebens. Oder viel schlimmer noch, bin ich vielleicht sogar eingeschlafen über dem Warten und erwarte den Herrn Jesus gar nicht mehr. Ihr merkt schon, in unserem Warten auf den Herrn geht es darum, Unwichtiges loszulassen. Und dieses Umgürten der Lenden bedeutet nicht nur, sich zu konzentrieren, sondern auch loszulassen. Denn wenn du die Hände voll mit Dingen hast, kannst du dich nicht gürten, du musst sie erst ablegen. Und wie oft hat Jesus es immer wieder betont, sammelt euch nicht Schätze auf Erden, verkauft, was ihr habt. Denn unser Herz muss frei werden von Dingen, die uns binden. Johannes ruft uns deshalb in seinem ersten Brief in Kapitel 2, Vers 15 zu, liebt nicht die Welt, hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Dann erkaltet die Liebe. Ihr Ehemänner unter uns, ihr wisst es wahrscheinlich am allerbesten, aber auch ihr Frauen, ihr gehört genauso dazu. Liebe erfordert immer völlige Hingabe und Konzentration an den einen, den wir lieben. Und das ist manchmal ganz schön schwer. Aber wenn wir es ins Geistliche übertragen, dann bedeutet das völlige Hingabe und Konzentration an Jesus, an seine Gemeinde, an sein Wort. Der Diener, der seine Lenden umgürtet, steht fragend da und sagt: Herr, was soll ich tun? Denn der Diener möchte seinem Meister gefallen. Er sucht nicht mehr die Erfüllung seiner eigenen Pläne, seiner eigenen Wünsche und Ziele, sondern er will nur noch nach Gottes Plänen und seinem Willen leben. Paulus beschreibt dieses Streben eines Dieners in Epheser 6 mit dem Bild von einem Soldaten, der sich die Waffenrüstung anzieht und täglich gegen den Feind von außen, aber auch gegen den Feind von innen kämpft. Gegen das sündige Fleisch, gegen die Bequemlichkeit und gegen die Trägheit. Unser Fleisch soll und muss gekreuzigt werden, aber wir wissen es aus eigener Erfahrung, denke ich, ihr alle, dass das gar nicht so einfach ist. Immer wieder muss unser Fleisch unter die Herrschaft des Vaters im Himmel gestellt werden. Paulus benutzt auch das Bild von Wettkämpfern, um genau dasselbe auszudrücken. Der Athlet konzentriert sich auf seine Sportart und verzichtet dabei auf alles, um die Goldmedaille zu gewinnen. Der Hebräerbrief vergleicht uns Christen in Kapitel 12 mit Läufern. Und dort steht, dass wir gegen alles ankämpfen müssen, was uns in diesem Glaubenslauf hindern kann. Und da steht im Kapitel 12 in den Versen 1 bis 3: Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten. Denkt an alles, was er durch die Menschen, die ihn anfeinden, ertragen hat, damit ihr nicht müde werdet und aufgebt. Eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter brennend. Wenn wir unseren Herrn erwarten, dann brauchen wir auch brennende Lampen. Jesus sagt in der Bergpredigt: Ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt. Unser Lebenswandel soll nämlich ihm immer ähnlicher werden, damit wir in dieser dunklen Welt als Lichter leuchten. Wir sind doch von ihm angezündete Lampen, durch die er in diese finstere Welt hineinstrahlen möchte. Deshalb sollen wir auch das von ihm empfangene Licht leuchten lassen und es nicht unter einen Behälter stellen, wo es keiner sieht. Für ihn, für den Herrn Jesus zu leuchten, das können wir nicht aus eigener Kraft. Und das sollen wir auch gar nicht. Denn der Herr Jesus hat uns doch den Heiligen Geist geschenkt. Der steht für dieses Öl, das immer wieder nachgefüllt wird, damit die Lampe brennend bleibt. Er sorgt dafür. In Epheser 5, Vers 18 fordert uns Paulus auf, voll Geistes zu werden. Warum? Das ist dein Brennstoff, um in dieser Welt Licht zu sein. Also viel Geist, viel Licht. Das Wissen, dass Jesus bald kommt, das soll uns zu einem heiligen Leben motivieren. Johannes beschreibt die Auswirkung, aber auch das hoffnungsvolle Warten auf den Herrn im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 3, wie folgt. Da schreibt er: Wer diese Hoffnung hat, und er schreibt über die Hoffnung, dass Jesus wiederkommt, wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein wie er. Wow! Prüfe dich einmal. Wie sieht das bei dir in deinem Leben aus? Eins darfst du wissen: Treues Ausharren bringt eine große Belohnung mit sich. Vers 37: Glückselig sind jene Knechte, welche der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und sie zu Tisch führen und hinzutreten und sie bedienen. Und wenn er in der zweiten Nachtwache kommt oder in der dritten Nachtwache kommt und sie so findet, glückselig sind jene Knechte. Die Diener haben ihren Herrn erwartet. Sie waren vorbereitet und wach, um ihren Herrn zu empfangen. Und solche Diener, sagt Jesus, sind glücklich zu preisen. Und in Vers 38 sagt er nochmal, sie sind glücklich zu preisen. Warum denn? Weil sie von ihrem Herrn für ihr treues Warten belohnt werden. Er sagt selbst, er wird sich schürzen und sie zu Tisch führen und hinzutreten und sie bedienen. Der Herr wird zum Diener. Was ist das für ein Bild, das Jesus hier gebraucht? In Johannes 13 lesen wir, wie Jesus den Jüngern die Füße wusch und ihnen diente. Er legte seine Herrlichkeit ab, kam auf diese Erde, um uns zu dienen und Rettung zu bringen. Jesus vermittelt hier seinen Jüngern vier ganz einfache, entscheidende Dinge. Erstens, ich werde sichtbar wiederkommen. Zweitens, bis zu meiner Rückkehr wird einige Zeit vergehen. Drittens, meine Rückkehr wird plötzlich und völlig überraschend sein. Und viertens, wer treu auf meine Rückkehr wartet, der wird belohnt werden. Denn der Herr Jesus selbst wird mit uns selbst bei seiner Rückkehr ein großes himmlisches Fest feiern. Und dann wird jeder Hunger, jede Sehnsucht unserer Seelen für immer gestillt werden. Wir haben es heute früh gehört in den Versen, die Harry eingangs gelesen hat. Wie wunderbar. Er, Jesus Christus selbst, wird dafür sorgen. Dort wird er sich als der Hirte um seine Schafe kümmern und unser Herz wird mit tiefer Zufriedenheit und Frieden erfüllt werden. Weil der König der Könige seinen Kindern auf eine unbeschreibliche Weise dienen wird. Und er wird bis in alle Ewigkeit nicht dazu aufhören, uns zu beschenken. Er wird zu uns sagen, was in Matthäus 25, Vers 21 steht. Da sagte sein Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Jesus gibt in dem Abschnitt aber auch noch eine Warnung in Vers 39. Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb käme, so würde er wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wir wissen nicht, wann unser Herr Jesus wiederkommt. Jesus sagt uns, sein Kommen wird sein wie ein Dieb in der Nacht. Also unerwartet, plötzlich, völlig überraschend. Viele Christen haben schon gesagt, jetzt ist es soweit, jetzt muss Jesus wiederkommen. Und auch wir denken heute, wenn wir die Zeichen der Zeit betrachten, bald ist es soweit. Und es ist auch gut und richtig so zu denken, denn gerade dazu werden wir ja heute in unserem Text auch aufgefordert. Aber der Vers 40 sagt was anderes. Er wird unerwartet für alle Menschen kommen, dann, wenn keiner es glaubt. Dieses Bild vom Dieb zeigt uns Folgendes. Es wird Menschen bei seiner Wiederkunft geben, denen Jesus eben nicht willkommen sein wird. Damit ist gemeint, die ihn ablehnen. Denn für sie wird er zum Gericht kommen. Jesus kann schon heute wiederkommen oder auch erst viel später. Die Bibel sagt uns, wir wissen es nicht. Und es ist eigentlich auch gar nicht so wichtig, denn die viel wichtigere Frage für dich heute Morgen ist, bist du bereit, wenn er wiederkommt? Wir sehen, die Knechte wussten nicht, kommt er in der zweiten oder in der dritten Nachtwache. Aber eines waren sie, sie waren bereit. Bist du bereit? Das Gleichnis über den Hausherrn und den Dieb ist eine Warnung für diejenigen, die nicht auf die Wiederkunft des Herrn warten, die ihr eigenes, selbstbestimmtes Leben führen. Im ersten Bild, was wir gehört haben, wird Jesus als der Herr dargestellt, der willkommen geheißen wird und der sogar eine Belohnung mitbringt. Jetzt hier kommt Jesus als Fremder, als Dieb. Als Dieb, der nicht willkommen ist und dessen Ankunft für den Bewohner des Hauses nichts Gutes bedeutet. In der ersten Geschichte gehört das Haus dem Herrn, aber in der zweiten Geschichte hier gehört es einem gottlosen Menschen, der Jesus als unerwünschten, unbefugten Dieb ansieht. Denn er wird all seinen Besitz verlieren, wenn er kommt. Im ersten Bild wird der Herr begrüßt und zur Tür hereingelassen. Im zweiten Fall ist der Dieb nicht willkommen und dringt deshalb gewaltsam ein. Was macht jetzt den Unterschied? Was bestimmt, ob Jesus ein willkommener Herr oder ein gefürchteter Dieb ist? Der Unterschied liegt ganz einfach in der Beziehung. In den Versen 35 bis 38 besteht eine liebevolle Beziehung zwischen dem Meister und seinen Knechten. Sie kennen und lieben sich. Die Knechte warten deshalb auch auf die Wiederkunft ihres Herrn, weil sie ihn als guten Herrn kennen. Der Hausbesitzer in den Versen 39 und 40, der kennt den Dieb nicht und er will ihn auch nicht kennenlernen. Er hofft, dass dieser Herr nie kommt. Denn sein Kommen wird Unheil über ihn bringen. Denn diejenigen, die den Messias verworfen haben, die wollen ihn nicht sehen. Sein Kommen bedeutet für sie Verlust von dem, was sie am meisten schätzen, aber was ihnen genommen werden wird. So spricht auch das Gleichnis über den reichen Narren zuvor, was wir schon gehört haben, der seinen ganzen Besitz verloren hat. Jesus spricht hier unser Herz heute Morgen an. Wem gehört dein Herz? Er fragt dich und mich, wer ist denn der Herr deines Herzens? Es gibt aber eine Sache, die gleich ist für die Diener im ersten Gleichnis und den Hausbesitzer jetzt. Weder die Diener noch der Hausbesitzer wussten, wann der Herr wiederkommt. Aber wir sehen bei den Dienern, dass das Unwissen darüber, wann Jesus Christus genau wiederkommen wird, sehr unterschiedliche Ergebnisse haben kann. Für den wahren Nachfolger Jesu erzeugt diese Verzögerung Vorfreude und Erwartung auf sein Kommen. Für die Ungläubigen, die den Herrn nicht lieben und nicht an seine Wiederkunft glauben, führt es zu einer ganz anderen Reaktion. Sie sehen Jesus als Dieb. Sicher ist eines, der Herr Jesus kommt wieder, um die einen zu belohnen und die anderen zu richten. Was nicht sicher ist, welcher Tag oder welche Stunde das genau sein wird. Ich komme zum zweiten Teil dieser Predigt. Wir sollen unserem Herrn dienen. Ich lese ab Vers 41 bis 48. Da sprach Petrus zu ihm: Herr, sagst du dieses Gleichnis für uns oder auch für alle? Da ist wieder unser Petrus. Der Herr aber sprach: Wer ist wohl der treue und kluge Haushalter, den der Herr über seine Dienerschaft setzen wird, damit er ihnen zur rechten Zeit die verordnete Speise gibt? Glückselig ist jener Knecht, der sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Die Knechte, die wir eingangs gehört haben. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr säumt zu kommen und anfängt, die Knechte und die Mägde zu schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich zu berauschen, So wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn entzweihauen und ihm sein Teil mit den Ungläubigen geben. Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kannte und sich nicht bereithielt und auch nicht nach seinem Willen tat, wird viele Schläge erleiden müssen. Wer ihn aber nicht kannte und doch tat, was Schläge verdient, der wird wenig Schläge erleiden müssen. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man desto mehr fordern. Petrus weiß nicht genau, was er von der Rede des Herrn Jesus halten soll. Und deshalb stellt er diese Rückfrage. Herr, wer ist gemeint? Wir, deine Jünger oder alle? Und Jesus antwortet nicht direkt, sondern er erzählt ein weiteres Gleichnis von treuen und untreuen Verwaltern. Und jetzt lernen die Jünger etwas ganz Wichtiges. Auf Jesus zu warten bedeutet nicht, sich zurückzulehnen und einfach nur abzuwarten, also nichts zu tun, sondern es bedeutet, aktiv zu werden zur Ehre Gottes, für sein Reich und zum Wohl deines Nächsten. Wie verbringen wir Christen die Zeit, in der Jesus nicht sichtbar bei uns ist? Ja, wenn wir darüber nachdenken, da fühlen wir uns vielleicht ein wenig unwohl. Wie nutzt du deine Zeit, bis Jesus wiederkommt? Erfüllen wir die Aufgaben und den Auftrag, den er uns gegeben hat? Wie setzen wir die Gaben, aber auch die Ressourcen ein, die er uns anvertraut hat? Wir haben ja in der Bibelstunde einiges von den letzten Dingen in der Endzeit gehört und haben darüber auch viel nachgedacht. Aber diese Lehre ist in erster Linie nicht dazu da, uns Details über den Verlauf der Zukunft zu verraten. Das schon auch. Aber das soll nicht zu Diskussionen und Streitgesprächen führen, sondern es gibt eigentlich einen ganz anderen Grund. Diese Lehren sollen uns in erster Linie dazu zu bringen, erwartungsvoll, freudig auf Jesu Wiederkunft und sein Reich zu warten. Jesus erzählt uns ein weiteres Gleichnis. Und diesmal geht es um Menschen, die die Aufgabe haben, den Besitz ihres Herrn in seiner Abwesenheit zu verwalten. Zuerst ist da in den Versen 42 bis 44 ein treuer und guter Verwalter. Jesus lobt diesen Knecht und er darf eine Belohnung für seine Treue erwarten. Der Herr wird ihm sogar noch mehr Verantwortung geben. Wir haben von diesen Knechten ja schon in den Versen 35 bis 38 gehört. Deshalb möchte ich den Fokus jetzt auf die anderen drei legen. Es gibt nämlich drei weitere. Zuerst sehen wir einen bösen und untreuen Verwalter in den Versen 45 bis 46. Dieser Mann verhält sich, als wäre er der Herr. Er missbraucht die ihm anvertrauten Güter, um sich selbst zu bedienen. Und weil der Hausherr weg ist, geht er trinken und behandelt die anderen Knechte schlecht. Er tut also ganz bewusst das Gegenteil von dem, was der Herr von ihm erwartet. Und Jesus sagt hier, dass dieser Mann eine furchtbare Strafe erwartet. Dann treffen wir in Vers 47 auf einen ignoranten Verwalter, der den Willen des Hausherrn zwar kennt, ihn aber völlig missachtet durch Nichtstun. Jesus sagt hier, er wird eine geringere Strafe als der erste erhalten, er wird aber trotzdem bestraft. Und dann in Vers 48 lesen wir von einem unwissenden Knecht, der aus irgendeinem Grund den Willen des Hausherrn gar nicht kennt, aber auch böse und schlechte Dinge tut. Eigentlich hätte er wissen müssen, was der Meister will, denn schließlich ist er ja sein Knecht. Aber er weiß nichts. Er hat vielleicht nicht aufgepasst und das zeigt seine Verantwortungslosigkeit. Auch er erhält eine Strafe. Man könnte jetzt darüber sprechen, aber das klammere ich aus für ein anderes Mal über unterschiedliche Strafmaße. Jesus erklärt uns jedenfalls in Vers 48, dem, wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen und wem viel anvertraut ist, von dem wird man desto mehr fordern. Wir haben ja also drei Knechte vor uns. Der erste Knecht lebt, als sei er der Herr. Der zweite, als hätte der Wille des Herrn überhaupt keine Autorität für ihn. Und der dritte verhält sich so, als würde er seinen Herrn gar nicht kennen. Wenn wir uns die drei genauer anschauen, geht es letztendlich bei allen drei um ihren Gehorsam. Um den Gehorsam gegenüber dem Wort und dem Willen des Hausherrn. Jetzt geht es uns vielleicht wie Petrus. Was möchte Jesus mit dem Gleichnis sagen? Über wen redet er hier? Dieses Gleichnis spricht zu Menschen, die Jesus gehören, aber auch zu Menschen, die ihm nicht gehören. Um das Gleichnis zu verstehen, müssen wir eines wissen. Wir alle, du und ich, ob klein, ob groß, ob alt, ob jung, wir alle sind Verwalter. Ist dir das bewusst? Denn das war die Bestimmung von der Schöpfung her, als Gott den Menschen gemacht hat. Wenn wir 1. Mose 2 uns anschauen, sehen wir deutlich, dass der Mensch geschaffen wurde, um die Schöpfung zur Ehre Gottes und zum Guten seiner Mitmenschen zu verwalten und zu gestalten. Das war seine Bestimmung, seine Berufung. Darin sollte der Mensch Erfüllung finden und damit den Schöpfer ehren und verherrlichen. Es gab aber ein Problem, dass wir uns alle ohne Ausnahme entschieden haben, diese Berufung über den Haufen zu werfen und unser eigenes Reich zu bauen und zu verwalten. Die Menschen wollten nicht Verwalter sein, sondern Herren. Und damit haben wir Gottes Willen missachtet und das Gegenteil von dem getan, was er für richtig und gut bestimmt hat. Und wir wissen, auf dem Weg waren viele von uns alle einmal. Aber, und daran denken wir ja auch im Advent und an Weihnachten ganz besonders, Christus, der Ritter, der Sohn Gottes ist gekommen, um uns von diesen falschen Wegen zu erlösen, um uns mit Gott, dem Vater, zu versöhnen. Und damit wir diese Bestimmung wieder zur Ehre Gottes leben können. Die Botschaft an uns, an dich heute Morgen ist ganz einfach. Es gibt nur zwei Optionen, dein Leben zu führen. Mit Jesus als dein Herrn und König deines Herzens oder mit dir selbst als eigener Herr deines Lebens. Wofür du dich auch entscheidest, eines muss dir klar sein. Eines Tages wirst du darüber Rechenschaft ablegen müssen, für welche Option du dich entschieden hast. Und du wirst Konsequenzen für deine Entscheidung erleben. Jesus stellt hier beide Möglichkeiten gegenüber. Belohnung und Segen oder Strafe und Fluch. Es ist nicht egal, wie du lebst. Denn eines Tages, ob du das jetzt wahrhaben willst oder nicht, wirst du vor deinem Schöpfer stehen und dich dafür verantworten müssen, was du mit deinem Leben, mit deiner Zeit, die er dir geschenkt hat, gemacht hast. Hast du für ihn oder dich selbst gelebt? Warst du ein Verwalter, der sein Wort ernst genommen hat? Oder hast du nur äußerlich zu seinem Haus gehört, während du in Wirklichkeit dein eigenes Reich gebaut hast? Jeder von uns ist von Gott als Verwalter mit unterschiedlicher Verantwortung je nach den gegebenen Gaben eingesetzt. Und jeder Christ ist dazu berufen, zur Ehre Gottes zu leben, sich für den Bau des Reiches Gottes einzusetzen. Und Und dafür ist auch die Gemeinde da, damit du dich mit deinen Gaben fürs Reich Gottes einsetzt. Mit all deinen Gaben, deinen Ressourcen, deiner Kraft und auch deiner Zeit. Wir sollen Verwalter sein, die treu ihren Dienst tun, als Diener unseres Herrn, bis er wiederkommt. Ich fasse zusammen. Wenn wir in dem Bewusstsein leben, dass unser Herr jeden Moment erscheinen kann, dann wird es unser Leben, unser Handeln und unsere Entscheidungen beeinflussen. Wir brauchen die Gewissheit in unserem Herzen. Ich gehöre jetzt schon zu seinem Reich, das einmal sichtbar werden wird. Aber dieses Reich, das jetzt noch unsichtbar ist, das soll schon in meinem Leben sichtbar werden. Jesus möchte, dass wir treue Verwalter sind. Und unser Text heute Morgen macht ganz klar, wie ernst der Herr es nimmt, wie wir unser Leben führen. Gerade als seine Jünger, als seine Nachfolger gehören wir nicht mehr uns selbst, sondern ihm. Ist dir das bewusst? An vielen Stellen in der Bibel werden wir daran erinnert, dass wir auch als Kinder Gottes eines Tages Rechenschaft darüber ablegen werden, wie wir mit den Gaben und der Verantwortung, die er uns gegeben hat, umgegangen sind. Wenn dir das jetzt Stress und Druck macht, dann lass dir eins gesagt sein. Jesus will keine perfekten Verwalter, aber er will treue Verwalter. Er will keine perfekten Verwalter, sondern treue. Und deshalb fragt er dich heute Morgen. Liebes Kind, wie lebst du in Anbetracht dessen, dass ich bald wiederkomme? Wie setzt du deine Kraft, deine Zeit, dein Geld ein? Wie ernst nimmst du mein Wort, wenn es um die Entscheidungen deines Lebens geht? Wie ernst nimmst du mein Wort, wenn es um die Ordnung deiner Prioritäten geht? Sind wir gute Verwalter unserer freien Zeit? Für was setzen wir sie ein? Für Dinge, die eines Tages wie Staub sein werden und vergehen? Oder für Dinge, die Ewigkeitswert haben? Denk heute einmal darüber nach. Wie du auf all diese Fragen, die ich gestellt habe, reagierst, hängt ganz einfach davon ab, ob du Jesus in deinem Leben als Herrn und König anerkannt hast oder nicht.